Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Jana Münkel. Zu Gast ist
Thorsten Faas. Er ist Professor im Bereich Politische Soziologie der Bundesrepublik Deutschland an der Freien Universität in Berlin. Und er befasst sich in seiner Forschung vor allem mit Wahlen, Wahlkämpfen und Wahlstudien und diese Woche mit dem Semesterstart. Hallo Herr Faas, herzlich willkommen.
Hallo, ich grüße Sie.
Herr Faas, Hand aufs Herz, haben Sie schon mal Nutella direkt aus dem Glas mit dem Löffel gegessen?
Nein, das tatsächlich nicht. Ich mag das durchaus. Wir haben, obwohl wir ja eine Tochter haben, die dem sehr viel abgewinnen kann, meistens keins zu Hause. Aber wenn ich so unterwegs bin, mal im Hotel bin, dann nehme ich es ab und zu doch mal morgens.
Also kein Schokocreme-Verweigerer. Ich frage Sie das, weil diese Schokocreme aus Italien heute 60 wird. Heute vor 60 Jahren ist in der italienischen Stadt Alba das erste Glas vom Band gelaufen. Und ich finde, Nutella steht irgendwie für alles, was in dieser Selbstoptimierungsgesellschaft so ein bisschen verpönt ist. Ne? Da ist viel Zucker drin, ist ungesund, ist extrem süß. Ich selber stehe tatsächlich auch nicht so drauf, obwohl ich mich da jetzt gar nicht in diesem Selbstoptimierungsding so einreihen wollen würde. Aber
Und es polarisiert ja auch. Ich meine, Kühlschrank oder nicht, Butter oder nicht. Also da kann man ja, glaube ich, ganze Typologien von Persönlichkeiten entlang dieser Nuss-Nougat-Creme sozusagen bilden. Also es hat schon einen hohen Stellenwert. Vielleicht lässt er so ein bisschen nach, weiß ich gar nicht, wäre eine spannende Frage. Ich war lustigerweise gerade in den USA auf einer Dienstreise in Chicago. Da gab es sogar einen Nutella-Café. Vielen Dingen, die genau dem widersprechen, was man, glaube ich, so im Sinne des Selbsterhalts eigentlich tun sollte. Also sowohl Getränke als auch Nahrung, die doch nicht ganz optimiert waren mit Blick auf Fett- und Zuckergehalt, würde ich sagen.
Also so extrem süße, flüssige Schokocreme dann in blau-weiß-rot?
Zum Teil könnte man sagen, einfach leicht verflüssigtes Nutella oder ein Crepe mit sehr viel Nutella darauf. Also das, ich war nicht drin, aber es fiel mir ins Auge und es scheint so ein Flagship-Store, würde man vielleicht heute sagen, von der produzierenden Firma zu sein. Und wurde sehr gut bewertet, aber in diesen sozialen Netzwerken.
Ja, und wir sind hier, um die Themen des Tages zu besprechen. Ich bin gespannt, an welcher Stelle wir Sie jetzt möglicherweise getriggert oder getroffen haben, liebe Hörerinnen und Hörer, bei der Butterfrage oder bei der Flüssigkeitsfrage oder bei der Zuckerfrage, wer weiß. Wir schauen natürlich wie immer auf diese Themen, die heute wichtig sind, natürlich auf den mutmaßlich israelischen Angriff auf Iran und auf den G7-Gipfel auf Capri, der heute zu Ende geht. Und ich freue mich sehr, dass Sie da sind, Herr Faas, und ich freue mich sehr, dass Sie zuhören. Es gibt Berichte über eine Explosion im Iran. In der Nähe der Metropole Isfahan im Landesinneren soll es diese Explosion gegeben haben. Und die wird als möglicher Gegenschlag Israels auf Iran gewertet. Und es ist aber in dem Zusammenhang total interessant auf eine Art, auch wenn man das bei Explosionen natürlich irgendwie nicht so leicht sagt, finde ich. Trotzdem ist es, finde ich, interessant zu beobachten, wie die Kommunikation darum läuft. Es gibt nämlich total widersprüchliche Infos, unter anderem einen iranischen Beamten, der wird in Agenturberichten zitiert, der sagt, dass die ausländische Quelle des Vorfalls nicht bestätigt wurde. Sie hätten keinen Angriff von außen erhalten und die Diskussion tendiere eher zu Infiltration als zu Angriffen. Und ein Reporter im staatlichen Fernsehen in Iran, der hat das hier gesagt.
Er erzählt, alles sei ruhig und die Menschen würden ihrem normalen Alltag nachgehen. In Isfahan sei kein Ziel getroffen worden. Zum Beweis schwenkt die Kamera über den Platz, wo der Verkehr fließt.
Thorsten Faas ist mein Gast. Er ist Politikprofessor an der Freien Universität in Berlin. Sie haben gerade so ein bisschen in sich reingeschmunzelt, Herr Faas. Also mich irritiert es schon, dass der Iran da gar nicht mal mit dem Finger so auf Israel zeigt und sagt, ihr habt uns offenbar angegriffen, sondern sich erstmal in Schweigen oder so einem Drumrum-Lavieren hüllt.
Ja, in der Tat, das ist eigentlich eine völlig unübersichtliche Situation. Vom Flächenbrand ist ja immer die Rede, die Sorge auch sehr, sehr groß. Zugleich ist dann immer von klugen Reaktionen die Rede, die jetzt nötig seien. Und dann gibt es diese Meldungen, wo es, glaube ich, wirklich auf jedes Wort ankommt. Kommt der Angriff aus dem Ausland oder steckt eine ausländische Macht dahinter? Aber der Angriff selber kommt von innen. Das sind ja ganz subtile Signale, aber eben manchmal, und das ist vielleicht das Positive daran, manchmal eben auch Signale, die doch signalisieren wollen, es soll keine Eskalation geben an dieser Stelle. Das hat ja so eine spielerisch-symbolische Ebene. Man kann das nicht ignorieren, je nachdem, wie es dargestellt wird. Gerade auch innenpolitisch, das darf man ja nicht vergessen. Aber zugleich scheint mir doch auf beiden Seiten wirklich eigentlich kein Interesse an einer Eskalation zu bestehen. Und diesen schmalen Grat aber zu finden, das ist manchmal faszinierend zu sehen und deswegen musste ich so ein ganz klein bisschen schmunzeln.
Wir haben auch heute in der Redaktionssitzung darüber diskutiert und da fiel das Wort, das ist ja fast wie Kriegstheater. Auch das ist ja so und wir pieksen euch mal hier, ihr piekst uns hier. Andererseits muss man ja schon festhalten, dass US-Medienberichte nahelegen, dass das schon durchaus Israel gewesen sein könnte. Ne? Also Sie hören, ich nutze da immer noch den Konjunktiv, weil wir haben keine Bestätigung. Aber die Washington Post, die beruft sich auf einen israelischen Regierungsbeamten und der soll wiederum gesagt haben, dass Israel mit diesem mutmaßlichen Luftschlag im Iran, eben bei Isfahan, wir haben es erwähnt, Teheran zeigen wollte, dass es wirklich auch weit im Land drin angreifen kann. Also dass das schon so ein, eben nicht nur so ein kleines Pieksen dann doch ist, sondern symbolisieren sollte, Sie hatten auch gerade diesen Symbolcharakter angesprochen, dass da doch auch was Größeres folgen kann, wenn denn eventuell da was weiter eskaliert wird oder so.
Ja, absolut. Das ist ja nochmal so eine zusätzliche Ebene, eben auch zu signalisieren, wozu man in der Lage wäre. Ich meine, das haben wir ja auch bei dem umgekehrten Angriff gelesen und gehört, dass Iran zwar mit beachtlicher Feuerkraft, aber doch nicht mit maximaler Feuerkraft davor gegangen ist. Das heißt, da geht es einfach auch darum, wenn man so will, Zeichen zu setzen oder Terrain abzustecken. Und gerade Isfahan, Atomanlagen, die dort stehen, ist natürlich auch nochmal ein Signal, dass man auch die treffen könnte, wenn man es denn wollen würde und offenkundig der Iran eben doch nicht in dem Maß in der Lage wäre, wie Israel das war, ja, sich dagegen zu verteidigen. Trotzdem scheint mir insgesamt bei aller Unsicherheit, und Sie haben es gesagt, wir wissen eigentlich sehr, sehr wenig an dieser Stelle, würde ich trotz allem eher positiv deuten, dass da jetzt vielleicht tatsächlich, das hat der Iran ja schon beim ersten Mal gesagt, mit dem Angriff Irans auf Israel, sei das jetzt abgeschlossen, was auch eine sehr ungewöhnliche Kommunikation war, aber dass das jetzt nicht so ein potenziell sich aufschaukelndes Ping-Pong wird, sondern vielleicht mit den Symbolen jetzt, die ausgetauscht wurden, ein bisschen Ruhe einkehren kann.
Obwohl der iranische Außenminister Amir Abdollahian ja heute Nacht im UN-Sicherheitsrat in New York was gesagt hat und das klang dann doch, finde ich, gar nicht so deeskalierend.
Sollte das israelische Regime Gewalt anwenden und unsere Souveränität verletzen, wird die Islamische Republik Iran kein bisschen zögern, ihr Recht geltend zu machen und eine entschlossene und angemessene Antwort darauf zu geben, damit das Regime sein Handeln bereut.
Und das gemeinsam auch mit den schon eindringlichen Appellen, zum Beispiel auch von der deutschen Politik, also Annalena Baerbock, Olaf Scholz, die schon, finde ich, relativ klar sagen, Leute auf beiden Seiten deeskalieren. Also das lässt mich, glaube ich, weniger ruhig sein, als Sie es möglicherweise sind.
Nein, das ist auch vollkommen berechtigt und angezeigt, dass wir jetzt hier nicht entspannt uns zurücklehnen sollen. Ich meine, diese ganze Logik, diesen schmalen Grat zu finden, erfordert ja auf beiden Seiten auch sehr viel Sensibilität und auch Präzision. Wenn es dort zu Fehlern kommt oder einfach Eskalationskräfte sozusagen überwiegen, es gibt ja auch aus Israel Stimmen, die sagen, das ist nicht genug, was wir jetzt hier erlebt haben. Also das sind ja ganz komplexe Gemengelage aus Innenpolitik, Außenpolitik. So eine Aussage baut natürlich auch Druck auf den Gegner auf, zu sagen, hey, hier gibt es auch innenpolitische Kräfte, die wollen, dass wir viel stärker zurückschlagen. Bitte bedenkt das mit. Aber trotzdem, das erfordert viel Sensibilität, viel strategisches Denken. Und davon kann man an vielen Stellen, aber vielleicht nicht an allen Stellen ausgehen. Insofern völlig angezeigt und berechtigt zu sagen, hoffentlich ist der Optimismus begründet.
In Indien hat die Wahl begonnen. Und die Wiederwahl des Hindu-Nationalisten Modi, die gilt als sicher. 968 Millionen Menschen in dem südasiatischen Land sind aufgerufen, ihre Stimme abzugeben. Und weil das Land so groß ist, ist es auch richtig zu sagen, die Wahl hat begonnen. Denn die ist für 6 Wochen angesetzt und ein Ergebnis wird dann am 4. Juni erwartet. Und ich freue mich sehr, dass ich einen Experten hier heute zu Gast habe, den Wahlforscher, Politikprofessor Thorsten Faas von der Freien Universität in Berlin. Herr Faas, eine Wahl über 6 Wochen, das wird ja gesagt, das ist aus organisatorischen Gründen eben wirklich bei so viel wahlberechtigten Menschen gar nicht anders stemmbar. Ist das für Sie als Wahlforscher etwas, wo Sie sagen, das ist auch für Sie ganz besonders interessant oder sagen Sie, ja gut, ist halt Indien, ist ganz normal aus Forschungssicht?
Nein, das ist schon sehr, sehr spannend, weil wir natürlich auch ein nicht nur sehr großes, sondern auch sehr vielschichtiges, auch an vielen Stellen sehr unterschiedlich entwickeltes Land haben. Und man sieht einfach, wenn man so etwas liest und hört, was für eine logistische Herausforderung solche Wahlen einfach auch darstellen. Wir vergessen das mitunter. vielleicht nicht hier in Berlin, wo wir ja auch ein paar Erfahrungen gemacht haben in der jüngeren Vergangenheit, dass Wahlen gut organisiert sein wollen. Aber
meinen Sie etwa die Wiederholungswahl?
Ja, auch davon hatten wir sogar mehrere. Aber im Ernst, wo man einfach merkt, das ist keine Selbstverständlichkeit, dass so eine Wahl funktioniert. Wo ich auch sicherstellen muss, dass jeder und jede nur einmal wählen darf, ich aber vielleicht keine Register habe von absolut verlässlicher Qualität. Also die Leute bekommen dann so eine kleine Markierung auf ihrem Fingernagel, die zeigt, dass sie gewählt haben. Das ist schon faszinierend. Und da wählt fast 1 Milliarde, Sie haben es gesagt, oder sind wahlberechtigt, 1 Milliarde Menschen. In der EU, wir haben auch Europawahlen dieses Jahr, leben 450 Millionen Menschen, nicht Wahlberechtigte, sondern insgesamt. Also das zeigt so ein bisschen die Dimension, von der wir da sprechen. Und auch das kann man sagen, 6 Wochen Wahl klingt besonders, wenn wir ehrlich sind. Wir haben so viel Briefwahl inzwischen auch bei deutschen Wahlen, dass wir eigentlich diese Idee eines Wahltags so auch nicht mehr haben. Also sicher logistische Gründe dort, bei uns vielleicht eher pragmatische Gründe. Aber diese Idee finden wir durchaus natürlich auch hierzulande.
Jetzt gibt es Kritiker, die sagen, Modi herrscht viel zu zentralistisch, bewirbt sich eigentlich vor allem selber. Und es gibt einen Ökonomen, Parakala Prabhakar, der hat im indischen Fernsehen Modi sogar als Diktator bezeichnet und sagt ihm ganz klar, die Demokratie in Indien steckt in der Krise, das soziale Gefüge ist total zerrissen, die Wirtschaft ist in Gefahr und er hat dann wörtlich gesagt, wir werden ins finstere Mittelalter zurückgewiesen. Das ist ja schon ein ziemlich harter Vorwurf, wenn man eben diese 6 Wochen, und Sie haben es gerade gesagt, auch logistisch total anspruchsvolle, wirklich auch demokratische Wahl dem entgegensetzt. Was würden Sie denn auf diesem Demokratieradar sagen? Ist da wirklich die Demokratie in Gefahr, weil er so ein charismatischer Leader ist, der diktatorische Züge möglicherweise hat?
Es ist sehr vielschichtig tatsächlich und das sieht man sehr schön in Indien. Beispielsweise gibt es dort sehr progressive Diskussionen um Frauenquoten im Parlament. Auf der anderen Seite haben wir hier natürlich mit Modi eine Person, die sich auch bewusst dafür entschieden hat, mit einer Tradition zu brechen, nämlich Stichwort Hinduismus und Islam, das nicht zu politisieren. Er macht das genaue Gegenteil. Er politisiert das und setzt es auch in praktische Politik um. Und das hat natürlich Konsequenzen, weil die Mehrheitsverhältnisse in Indien so sind, dass wenn Religion eine entscheidende Konfliktlinie wird in einer Wahl, dann ist völlig klar, dann haben Muslime in diesem Land keine Chance, weil die Hindus als Gruppe so groß sind, dass auf fast ewig, könnte man sagen, die Mehrheitsverhältnisse völlig klar sind. Und das passt nicht zu einer Demokratie, wo natürlich die Idee des Wechsels ganz zwingend dazugehört. Und das sind immer schmale Grade für eine Demokratie, wenn ich so sehr vielschichtige Gesellschaften habe. Wenn ich das politisiere, dann bringe ich eigentlich diese Gruppen gegeneinander in Stellung, weil Sie Demokratiemessungen angesprochen haben. Es gibt so weltweite Messungen, da gilt Indien als partly free, teilweise frei. Weniger wegen der politischen Rechte, weil das sind Wahlen, die wirklich nach sehr professionellen Kriterien durchgeführt werden, sondern eher wegen der Rechtsstaatlichkeit, wegen Minderheitenrechten. Und da merkt man so ein bisschen, glaube ich, wo Modi das Land verändert, verschiebt und was dann auch zu solch sehr pointierten, aber gleichwohl zu solchen Kommentierungen führt.
Der Modi-Biograf Mukhopadhyay, der war im ZDF zu Gast und der hat auch das nochmal bekräftigt, was Sie gerade aufgegriffen haben, eben wirklich diese Vorherrschaft des Hinduismus, die da angestrebt wird. Und er erklärt das so.
Herr Modi ist sehr beliebt und genießt große Unterstützung in der Bevölkerung, weil er die Politik eines hinduistischen Nationalismus vorantreibt. Hindutva wird diese Politik genannt, Hindus zuerst.
Also das erinnert ja eben auch an einen Donald Trump, der sagt America first. Und es ist aber natürlich, wenn man es von der anderen Seite betrachtet, auch total legitim. Als Wahlkämpfer, als Präsident nutzt man natürlich das Wählerpotenzial aus, das einem auch zugutekommen kann.
Nein, absolut. Und das macht genau das Dilemma aus, dass wir eben natürlich Demokratie heißt, wer Mehrheiten organisiert, der darf eben auf Zeit regieren. Nur genau diese Auf-Zeit-Frage, das ist, glaube ich, der entscheidende Punkt. Wenn die Entscheidungen entlang von Kriterien fallen, die sich auf absehbare Zeit nicht ändern werden, wenn eine Volksgruppe einfach permanent über Parteien, alles okay, aber trotzdem eine andere dominiert, das ist tatsächlich schwierig. Und das haben wir auch in vielen anderen Ländern, wenn Sie an Irland denken, religiöse Konflikte. Auch die Niederlande waren traditionell ein Land, was nach religiösen Kriterien wirklich sehr klar getrennt, fast segregiert war. Da erfordert es immer sehr sensible Eliten, die das zusammenhalten Und da kann man vielleicht bei Herrn Modi, ohne dass ich ein Indien-Experte absolut wäre, aber doch hier und da ein Fragezeichen dran machen.
Der Wahlforscher und Politikprofessor Thorsten Faas von der Freien Universität in Berlin ist mein Gast hier heute, um gemeinsam auf die Themen dieses Tages zu schauen. Heute ruft Fridays for Future zum globalen Klimastreik auf und die Aktivistinnen und Aktivisten, die wollen damit auch auf die Europawahl am 9. Juni aufmerksam machen. Es soll zum Beispiel an einer Brücke in Berlin einen großen Schriftzug geben mit der Botschaft Our world is on fire, use your voice. Und eine Gruppe, also nicht Fridays for Future, sondern eine andere Gruppe, die will nicht nur, sage ich jetzt mal, mit Transparenten oder Demos aufmerksam machen, sondern selbst ins EU-Parlament einziehen, nämlich die letzte Generation. Das ist ja die Klimaprotestgruppe, die für radikaleren Protest als jetzt Fridays for Future zum Beispiel bekannt ist. Und sie ist auch tatsächlich zur Teilnahme an den Wahlen zum Europäischen Parlament zugelassen. Und das fand ich ganz spannend. Thorsten Faas, Sie als Wahlforscher können da sicherlich noch mehr dazu sagen. Die letzte Generation, die musste für die Europawahl jetzt nicht extra eine Partei gründen. Das hätte sie bei der Bundestagswahl aber gemusst, um antreten zu können, richtig?
Absolut. Also bei Bundestagswahlen, Landtagswahlen müssen sie eine Partei sein als Organisation, sonst dürfen sie nicht antreten. Im kommunalen Bereich, aber eben interessanterweise auch auf der europäischen Ebene, reicht es, wenn sie eine Wählerinnenvereinigung sind. Das ist dann doch nochmal deutlich niedrigschwelliger. Trotzdem mussten sie eine gewisse Zahl von Unterschriften sammeln, um quasi die Ernsthaftigkeit dieses Versuchs unter Beweis zu stellen. Das haben sie aber sehr leicht geschafft tatsächlich. Und jetzt dürfen sie als Vereinigung antreten, Parlament aufmischen, Stimmen der letzten Generation, wo man vielleicht da schon so ein bisschen merkt, was die Idee dabei ist, weil man natürlich aus einem Parlament heraus, wenn sie dort vertreten sein sollten, vielleicht schon auch nochmal die ein oder andere sehr sichtbare Aktion starten kann.
Ja, und die letzte Generation, den offiziellen Namen haben Sie ja gerade schon genannt, Parlament aufmischen, Stimme der letzten Generation, die möchte Wahlkampf machen, der auch anders ist als so traditioneller Wahlkampf. Also sie wollen sich nicht an Stände stellen und Menschen ansprechen, sondern der Wahlkampf soll vor allem auf TikTok stattfinden, also auf der chinesischen Videoplattform. Und zwar wollen sie da vor allem Erstwählende und Menschen ansprechen, die sonst wenig bis gar nichts mit ihnen zu tun haben. In puncto Digitalisierung ist das ja eigentlich ein ziemlich kluger Schachzug.
Ja, absolut. Gerade auch eben in Verbindung mit der Zielgruppe, die Sie genannt haben. Man darf nicht vergessen, wir werden erstmals ein Mindestwahlalter ab 16 Jahren bei dieser Europawahl haben. Das heißt, da gibt es auch eine spannende neue Gruppe, die ist nicht riesig, keine Frage. Aber trotzdem wird man sehr, sehr genau hinschauen, wie denn diese 16-, 17-Jährigen gewählt haben. Und wenn beispielsweise die letzte Generation gerade in dieser Gruppe sehr erfolgreich ist, naja, dann wird man das sehr, sehr wohl an der Stelle zur Kenntnis nehmen. Was sie auch machen, ist so eine Challenge bei TikTok, also auch so eine Art Partizipation. Leute sollen sich einbringen können. Es erinnert so ein bisschen an das, was die Piraten auch mal versucht haben, da einfach unkonventionelle Wege zu gehen, diese traditionelle Mitgliederlogik auch so ein Stück weit zu brechen. Und auch das passt, glaube ich, ganz gut für die Jüngsten, die da wählen dürfen. Insofern ist es spannend, ob das verfängt. Ich glaube, werden auch die anderen Parteien sehr, sehr genau beobachten. Letzter Punkt, wir haben auch keine Sperrklausel bei der Europawahl. Das heißt, es reichen auch vergleichsweise wenige Stimmen, so ein 0,5% tatsächlich, um mindestens einen Sitz im Europäischen Parlament zu bekommen. Also das könnte am Ende sogar, wenn man einen Sitz als Erfolg ansieht, von Erfolg gekrönt sein.
Jetzt frage ich mich trotzdem, also die Frage ist ja wirklich, kann aus so einer Bewegung, die auch jetzt gerade auch mit Schlagzeilen auffällt, wie dem Hungerstreik in der Nähe des Reichstagsgebäudes, kann aus dieser Bewegung sowas wirklich wie eine politische Größe, wie so eine parlamentstaugliche Vereinigung werden? Ich musste da an die Grünen denken, ganz klassisch. Die sind ja diesen Weg gegangen. Die sind aus Umweltschutzgruppen, aus Friedensinitiativen irgendwann so dem Bürgerschreck dann aber eigentlich in einem relativ kurzen Zeitraum zur Partei geworden, sogar zur Regierungspartei. Das heißt, es ist möglich, aber trauen Sie das der letzten Generation zu?
Ich bin gar nicht sicher, ob Sie das möchten an der Stelle tatsächlich, sondern was wir ja gehört haben von Ihrer Seite war diese Kleberaktion, Klimakleber, das möchte man nicht mehr. Das ist irgendwie ein Weg, den man für nicht zielführend hält, aber man will, glaube ich, trotzdem aufmischen, aufrühren, Sichtbarkeit schaffen für ein Thema. Und zwar schon noch, glaube ich, aus so einer, wie soll man sagen, fast außerparlamentarischen Logik heraus, aber dann im Parlament, wenn man so will. Also insofern wäre es wirklich spannend, was wir dann von der Partei dort sehen. Wir haben ein anderes Beispiel, Martin Sonneborn, der Satiriker, sitzt für die Partei seit einiger Zeit im Europäischen Parlament und ihm gelingt es dort durchaus auch immer wieder, Aufsehen zu erzeugen, irgendwie so ein Schlaglicht zu setzen. Also das geht schon und ich glaube, das ist eher die Stoßrichtung, natürlich sowieso auf europäischer Ebene, wo es nicht um Regierung oder Ähnliches geht, Sichtbarkeit für das Thema zu schaffen, nicht mehr indem man sich auf die Straße klebt, sondern vielleicht an die Wahlurne im Europäischen Parlament.
Mein Gast, der Politikprofessor Thorsten Faas von der Freien Universität in Berlin, der war in den USA. Und Herr Faas, Sie wollten gern berichten, was Sie auf einer politischen Konferenz beobachtet haben. Sie haben gesagt, so viel kann ich ja schon mal verraten, dass die Kolleginnen und Kollegen bei der Wahl im November, also bei der Präsidentschaftswahl, offenbar gar nicht so sicher sind, dass Trump Sieger wird, wie es hierzulande oft suggeriert wird. Aber sagen die Umfragen nicht trotzdem auch was anderes dort?
Also alle sagen immer dazu, es ist knapp und so weiter, aber ich finde tatsächlich den Kontrast insofern bemerkenswert. Es gibt ja manchmal in der Tat, Sie haben es angesprochen, hier in Deutschland Umfragen, dass man die deutsche Bevölkerung fragt, wer gewinnt denn da? Und dann gibt es eigentlich regelmäßig Mehrheiten für Trump, was ich per se sehr überraschend finde, weil die Umfragen ja mindestens sagen, es ist knapp. Insofern scheint es so ein leichter Defätismus zu sein. Und dann fand ich den Kontrast in der Tat interessant. Das ist eine große Konferenz, die immer Anfang April in Chicago stattfindet. Auch viele, die sich mit Wahlen beschäftigen, sind dann dort. Das habe ich dann mal genutzt, um so ein bisschen vorzutesten, was glauben die denn so? Und da gibt es doch Signale, die die Kolleginnen und Kollegen dort sehen, dass das Momentum, das hat nicht nur was mit diesen ganzen Gerichtsverfahren zu tun, sondern auch eben mit der Situation des Landes, auch mit der wirtschaftlichen Situation, die dafür sprechen, dass es eigentlich für Biden gar nicht so schlecht aussieht. Natürlich sagen dann immer alle, das haben wir 2016 auch gedacht, bei Hillary Clinton gegen Donald Trump. Aber es für mich klang das vergleichsweise optimistisch, auch wenn man nie vergessen darf. Am Ende kann es auf einen Start ankommen mit dem Wahlsystem und so weiter. Aber trotzdem, es hat sich dort nicht dieses defätistisch, es ist eh alles schon gelaufen. Im Gegenteil. Ich habe dort ein bisschen andere Stimmung wahrgenommen.
Ich habe nochmal geschaut, wie es eigentlich in deutschen Umfragen wirklich aussieht, die eben mehrheitlich zeigen, dass ein Trump-Sieg erwartet wird. Nach der Umfrage des ZDF-Politbarometers im März 2024 glaubten rund 59% der Befragten, dass Donald Trump die 60. Wahl zum US-Präsidenten gewinnen wird. Etwa jeder Dritte hatte gesagt, ja, der amtierende US-Präsident Joe Biden, der könnte erneut als Sieger hervorgehen. Ich frage mich aber, ob das nicht auch sein Gutes hat, weil natürlich dadurch der Druck auch höher wird, sich wirklich auch auf eine mögliche Präsidentschaft Trumps vorzubereiten. Ich höre immer wieder, oh, die Zeit läuft, wir müssen jetzt mal vorbereiten. Wenn die Umfragen das halt zeigen, dann ist der Druck ja doch irgendwie auch da.
Nein, absolut. Und ich will das auch gar nicht wegwischen. Ich meine, das, man sollte da auch den Wählerinnen und Wählern nicht vorgreifen. Sie werden im November entscheiden. Am ersten Dienstag nach dem ersten Montag, das ist ja immer eine interessante zeitliche Planung in den USA. Und wer weiß, was passiert? Ich meine, das sind zwei ältere Herren, denen kann auch noch durchaus was passieren. Gesundheitlich, da ist vieles offen und wir reden über extrem dynamische Zeiten. Mich wundert es trotzdem nur, wo diese doch sehr deutliche Mehrheit tatsächlich herkommt, die ja nicht irgendwie sagt, es könnte so sein, sondern wirklich eine deutliche Mehrheit da ist, dass man sich auf Wahlausgänge gut vorbereiten sollte. Das sieht man am amerikanischen Beispiel, aber das erleben wir auch inländisch, wenn man an die Wahlen in ostdeutschen Bundesländern denkt beispielsweise. Auch da würde man sich manchmal wünschen, dass man vielleicht mit dem einen oder anderen Szenario sich noch ein bisschen intensiver beschäftigt.
Passiert vielleicht alles in den Hinterzimmern ist der Masterplan schon da. Mich würde noch interessieren, wenn Sie da auf der Konferenz waren, dann ging es bestimmt nicht nur um Umfragen, auch wenn das natürlich Ihr Spezialthema ist, sondern Sie haben ja sicherlich auch thematisch mitgekriegt, was da im Wahlkampf wichtig ist. Also klar, der Nahostkonflikt liegt auf der Hand, aber was hören Sie denn da? Welche Themen könnten wahlentscheidend sein?
Ja, tatsächlich bereitet, glaube ich, und das klingt jetzt wie ein leichter Widerspruch zu dem, was wir eingangs besprochen haben, aber tatsächlich der Nahostkonflikt bereitet gerade Demokraten durchaus Kopfschmerzen, weil Menschen mit arabischen oder Wurzeln in arabischen Ländern, mit Kontakten dorthin, gerade eben auch in manchen Staaten, den sogenannten Swing States, Battleground States, also dort, wo am Ende diese Wahl entschieden wird, in sehr großer Zahl mitunter oder in relevanter Zahl wahlberechtigt sind und es dort doch so ein gewisses Entfremden mit Joe Biden tatsächlich gibt. Und
Stichwort Genozid Joe. oder? So wird er
absolut,
oft genannt.
Absolut, absolut. Und also Michigan ist dann so ein Beispiel, das tatsächlich sehr prominent genannt wird. Und das zeigt ja auch, wir können uns das gar nicht vorstellen, glaube ich, oder nur schwer vorstellen, sollte ich vielleicht sagen, dass am Ende eine Wahl, eine bundesweite Wahl ausschließlich in Hessen entschieden würde, weil dort eigentlich nur die entscheidenden Stimmen letztlich verteilt werden, weil alle anderen Staaten letztlich klar sind, wer dort gewinnt. Also das konzentriert sich ja auf wenige Punkte und das ist sozusagen, ne, es gibt die, insgesamt scheint es so ein leichtes Momentum doch für Joe Biden zu geben, aber eben doch immer wieder Punkte, die auch gegen ihn arbeiten. Im Moment fasziniert das Land tatsächlich all das, was Gerichte im Blick haben, mit Blick auf Trump. Und sie haben dort natürlich teilweise eine minutiöse Sekundenbegleitung dessen, was dort passiert. Das ist schon auch faszinierend zu sehen.
Ich habe mich letztens ein bisschen genauer mit dem Inflation Reduction Act beschäftigt. Den gibt es ja schon seit 2022 sozusagen. Also sozusagen Bidens großer Plan, einerseits die Inflation unter Kontrolle zu bringen, aber eigentlich steht dahinter ja so ein ganz großer Klimarettungsplan, wenn man so will. Also große Subventionen für Unternehmen, damit die Transformation hin zu klimafreundlicheren Wirtschaften gelingt. Und ich fand es interessant, weil hier, da sind wir eigentlich auch wieder am Anfang, dass das hierzulande ja ganz anders eigentlich gesehen wird als vielleicht vor Ort. Weil hier eigentlich die deutsche Wirtschaft oder auch die europäische Wirtschaft immer sagt, oh no, das ist für unsere Wirtschaft total der Killer, weil eben Unternehmen nicht mehr zu gleichen Bedingungen produzieren können und US-Unternehmen halt total subventioniert sind. Vor Ort können Sie sicherlich besser sagen, weil Sie jetzt gerade da waren, aber ist es eigentlich ja auch ein Programm, was auch in strukturschwachen Regionen total was reißen kann und wirklich möglicherweise ja auch so in urrepublikanischen Regionen vielleicht so ein Zünglein an der Waage sein könnte. Vielleicht lehne ich mich da jetzt auch zu weit aus dem Fenster, aber zumindest, ja, ist das absolut ein großer Versuch. Ne?
Die Bilanz von Joe Biden in vielerlei Hinsicht ist, glaube ich, wirklich bemerkenswert durchaus. Aber diese Inflation, die tut ihm trotzdem weh. Man merkt dort so ein Auseinanderfallen an manchen Stellen von objektiver wirtschaftlicher Lage und deren Wahrnehmung am Ende entscheidend für Wählerinnen und Wähler ist nicht die objektive Situation, sondern das, was sie wahrnehmen, das kann man dann unfair finden oder auch nicht. Und es ist tatsächlich, ich war länger nicht in den USA, jetzt tatsächlich pandemiebedingt auch, aber es ist vieles sehr, sehr teuer geworden. Das merkt man so im Vergleich. Und das, wenn man so will, fiese an Inflation ist ja, dass selbst wenn sie dann zurückgeht, der Preisanstieg, den man erlebt hat, er trotzdem bleibt. Und die Reallohnverluste, die Menschen haben, was können sie sich leisten, durch eine sinkende Inflation nicht einfach wieder wettgemacht wird, wenn die Löhne nicht entsprechend steigen. Ich glaube, das scheint mir so ein wenig die Herausforderung zu sein, zu sagen, das war schwer, aber wir sind eigentlich ganz gut durchgekommen. Aber das rechnet man ihm an manchen Stellen, vielen Stellen, ihm, Joe Biden, nicht wirklich an. Und das ist dann durchaus auch eine kleine Gefahr, weswegen es am Ende immer spannend ist, wie ein Wahltag tatsächlich ausgeht.
Dann sage ich vielen Dank an den Politikprofessor Thorsten Faas von der Freien Universität in Berlin für Ihren Besuch, für Ihre Gedanken und für das Gespräch.
Sehr, sehr gerne.